Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast, dem Podcast der Ruhrnachrichten für Castrop-Rauxel. Ich bin Teve Schäfer und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir über einen Fall, der die Menschen in Castrop-Rauxel seit Monaten bewegt. Nach 147 Tagen auf der Flucht ist die tatverdächtige Jugendliche Angela R. im Fall des getöteten Onur S. in Litauen festgenommen worden. Gemeinsam mit meinem Kollegen Tobias Weckenbrock schauen wir darauf, wie es jetzt juristisch weitergeht, welche Schritte als nächstes anstehen und was die Anwälte beider Seiten zu sagen haben. Außerdem wird's sportlich. Zusammen mit Lars Biermann sprechen wir über die abgelaufene Amateurfußballsaison in Castrop-Rauxel. Wer waren die Gewinner? Wer hat überrascht? Und warum wurde ausgerechnet Patrick Podwisoki zum Amateurfußballer der Saison gewählt? Außerdem geht's um Gewinner und Verlierer der abgelaufenen Saison und die besten Nachwuchsspieler. Vorher gibt's aber, wie immer, unsere Kurznachrichten. Stern. Los geht's mit einer Erfolgsmeldung aus der Spitzengastronomie. Der Castrop-Rauxler Koch Pierre Beckerling bleibt Sternekoch. Sein Restaurant Schwarzgold auf der Kokerei Hansa in Dortmund hat den Michelin-Stern erfolgreich verteidigt. Das wurde jetzt auf der offiziellen Verleihung bestätigt. Damit bleibt das Schwarzgold auch weiterhin das einzige Sterne-Restaurant in ganz Dortmund. Für Beckerling und sein Team ist das schon was Besonderes. Schließlich hatte das Restaurant den ersten Stern erst wenige Monate nach der Eröffnung bekommen. Dass die Auszeichnung jetzt bestätigt wurde, zeigt, dass das keine Eintagsfliege war. Beckerling selbst macht aber sofort klar, den Erfolg schreibt er sich nicht allein zu. Er sagt, dass vom Spüler über den Service bis in die Küche alle ihren Anteil daran haben. Genau das mache ein Spitzenrestaurant aus. Die Auszeichnung macht sich übrigens auch im Alltag bemerkbar. Seit dem ersten Stern ist das Restaurant fast durchgehend ausgebucht. Gäste reisen inzwischen gezielt nach Dortmund, um dort essen zu gehen. Trotzdem wird Beckerling sich nicht auf dem Erfolg ausruhen. Er entwickelt ständig neue Gerichte und sagt ganz offen, jeder Sternekoch träumt natürlich irgendwann auch vom zweiten Stern. Gleichzeitig wünsche er sich noch mehr Spitzenrestaurants in Dortmund. Denn je mehr gute Adressen es gäbe, desto attraktiver werde die Stadt auch für Feinschmecker. Konkurrenz sieht Beckerling deshalb gar nicht als Problem, sondern eher als Chance. Unfall. Am Dienstagvormittag hat ein Verkehrsunfall den Bereich rund um den Engelsburgplatz kurzzeitig lahmgelegt. Gegen kurz nach 10 Uhr stießen da zwei Autos zusammen und beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte eine 85-jährige Castrop-Rauxlerin in ihrem Opel Corsa vom Engelsburgplatz nach links in Richtung Altstadt abbiegen. Dabei soll sie wahrscheinlich eine rote Ampel überfahren haben. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 36-jährigen Castrop-Rauxlerin. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Opel der Seniorin sogar auf die Beifahrerseite. Ersthelfer reagierten sofort, halfen der Frau und schafften es, das Fahrzeug wieder aufzurichten und sie aus dem Auto zu holen. Anschließend konnte sie dann vom Rettungsdienst versorgt werden. Ich war am Unfallort und konnte das Auto sehen und es sah sehr schlimm aus erst von außen. Es ist auch ein Sachschaden von ungefähr 11.000 Euro insgesamt entstanden, aber glücklicherweise waren die Verletzungen beider Fahrerinnen nur leicht. Der Opel musste dann abgeschleppt werden. Und während der Unfallaufnahme blieb die Bahnhofstraße rund anderthalb Stunden voll gesperrt in beide Richtungen und der Verkehr musste umgeleitet werden. Sommeransturm. Die heißen Temperaturen der vergangenen Tage haben auch im Parkbad Nord für Hochbetrieb gesorgt. Nachdem zu Beginn der Freibadsaison oft nur rund 200 Besucher pro Tag kamen, änderte sich das mit der Hitzewelle schlagartig. An vier aufeinanderfolgenden Tagen zählte das Freibad jeweils mehr als 2000 Badegäste. Insgesamt kamen seit Saisonbeginn bereits deutlich über 10.000 Besucher ins Freibad. Die Stadt spricht deshalb von einem gelungenen Start in die Freibadsaison. Wo viele Menschen zusammenkommen, kann es auch Probleme geben. Am vergangenen Wochenende mussten drei Hausverbote ausgesprochen werden. Nach Angaben der Stadt handelte es sich um drei erwachsene Nichtschwimmer, die trotz mehrfacher Aufforderung das Schwimmerbecken nicht verlassen wollten. Weil sie sich gegenüber dem Badpersonal außerdem respektlos verhielten und ihre Personalien nicht angeben wollten, musste hinterher sogar die Polizei helfen. Ansonsten zieht die Stadt aber eine positive Bilanz und auch die Baustelle an der Recklinghauser Straße beeinträchtigt den Badebetrieb kaum. Schon jetzt steht der nächste Höhepunkt übrigens fest. Am 5. Juli, das ist der Sonntag, steigt wieder das große Freibadfest im Park Bad Nord und an diesem Tag ist der Eintritt sogar kostenlos und das Programm zum Freibadfest, das könnt ihr bei uns nachlesen. Pleiteprotest. Vor dem Castroper Rathaus wurde am Montag demonstriert. Allerdings nicht gegen die Stadt, sondern gemeinsam mit ihr. Castrop Rauxel hat nämlich am bundesweiten Aktionstag Kommunen am Limit teilgenommen. Ziel war es, auf die immer schwierigere Finanzlage vieler Städte aufmerksam zu machen. Bürgermeister Reiko Cravagna machte dabei deutlich, dass viele Bürger immer weniger Verständnis dafür hätten, wenn Gehwege oder Straßen nicht repariert werden könnten, während andere Projekte mit speziellen Fördergeldern umgesetzt würden. Dadurch werde es immer schwieriger, politische Entscheidungen verständlich zu erklären. Die Zahlen zeigen, warum die Kommunen Alarm schlagen. Für das kommende Jahr rechnet Castrop-Rauxel mit einem Defizit von mehr als 46 Millionen Euro. Gleichzeitig steigen die Schulden weiter. Die Stadt fordert deshalb gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, dass Bund und Länder die Städte finanziell deutlich stärker unterstützen. Vor allem bei den Sozialausgaben sehen die Kommunen Nachholbedarf. Nach Ansicht der Stadt entscheidet sich in den kommenden Jahren, ob viele Kommunen ihre Aufgaben überhaupt noch so erfüllen können wie bisher. Laufen. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht für alle Laufbegeisterten. Der Castroper Feierabendlauf soll auch im kommenden Jahr wieder stattfinden. Nach den erfolgreichen Veranstaltungen 2025 und 2026 haben sich die Organisatoren jetzt auf eine dritte Auflage verständigt. Ganz beim Alten soll es nicht bleiben. Neben den bekannten Strecken planen die Veranstalter nämlich jetzt auch einen 10-Kilometer-Lauf. Bislang lag die längste Distanz bei knapp 5 Kilometern. Mit dem neuen Angebot sollen künftig auch ambitioniertere Läufer angesprochen werden. Der inklusive Charakter der Veranstaltung bleibt dabei erhalten. Die bisherigen Strecken für Freizeitläufer, Familien, einen festen Termin gibt es zwar noch nicht, die Resonanz dürfte aber groß sein. In diesem Jahr gingen schon mehr als 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start. Das sind deutlich mehr als noch bei der Premiere. Das war's mit den Kurznachrichten für diese Woche. Wenn ihr mehr lesen wollt über all diese Themen, aber auch ganz viele andere Themen, dann schaut einfach mal bei rn.de/castrop vorbei. Und wir machen hier weiter mit den angekündigten Hauptthemen. Und ich begrüße im Studio Tobias Weckenbrock.
Tewe, ich grüße dich auch, hi.
Tobi, nichts hat unsere Leser in dieser Woche mehr beschäftigt als die Festnahme einer 17-Jährigen in Litauen, die aus Castrop-Rauxel kommt. Am besten wäre, du holst die Leute einfach nochmal rein, auch wenn wahrscheinlich die meisten die Geschichte kennen. Warum wurde die festgenommen?
Also es handelt sich um Angela aus Habbinghorst, 17 Jahre alt, die am 14. Januar dieses Jahres in einen Todesfall verstrickt war. Und zwar ist Onur S., ebenfalls aus Castrop-Rauxel, ebenfalls 17 Jahre, damals am frühen Abend auf der Wartburgstraße in der Nähe der Petrikirche verblutet. Und zwar haben Ermittlungen dann ergeben, dass er einen Messerstich im Hals erlitten hat und dadurch eben dort gestorben ist. Und dieser Messerstich stammt wohl mutmaßlich von besagter Angela oder Angela, die den Onur offenbar aus der Fahrschule kannte und die nun verdächtigt wird, ihn ermordet zu haben. Das ist der Verdacht, der besteht. Und auf Basis dieses Mordverdachtes, den die Staatsanwaltschaft hat, hat ein internationaler Ermittlungsapparat quasi begonnen, eine internationale Fahndung, die jetzt 147 Tage nach Erlass eines Haftbefehls, beziehungsweise nachdem dieser Mordverdacht jetzt dann bestand, 147 Tage später ist sie dann in der litauischen Ostsee Küstenstadt Klaipeda festgenommen worden.
Jetzt hast du schon gesagt, die war ganz lange nicht aufzufinden. Wie haben die Ermittler sie denn jetzt doch ausfindig gemacht? Ist da irgendwas drüber bekannt? Ich habe gehört, die Staatsanwaltschaft ist noch nicht so ganz auskunftsfreudig.
Genau, ich würde dir das total gerne erzählen. Ich habe ja auch einen Fragenkatalog mit dir zusammen erarbeitet. Du bist ja nicht nur hier Moderator und Host, sondern auch manchmal Reporter und recherchierender Redakteur. Danke für deine Unterstützung da. Also das machen wir eigentlich gerne im Team. Wir haben uns überlegt, welche Fragen müssten wir denn eigentlich jetzt zu diesem Fall weiter stellen, um die Leute hier auf dem Laufenden zu halten. Da sind so 16 oder 18 Fragen draus geworden, die sich sehr eng mit dieser Ermittlung beschäftigen, also mit der Fahndung konkreter. Aber ich habe von dem Staatsanwalt, der mir dann nach einem Tag geantwortet hat, eigentlich nur zwei ganz kurze Antworten bekommen. Vor allem sagt er, dass der eigentlich ermittelnde Staatsanwalt Henner Kruse, der in der Staatsanwaltschaft Dortmund arbeitet und dafür zuständig ist, zurzeit eben nicht im Dienst ist. Also ganz normale Menschen sind das ja, der hat Urlaub.
Er weiß ja nicht, was der macht gerade.
Genau, ist am Montag erst wieder erreichbar. Und das heißt also, wenn wir jetzt diesen Podcast schon am Freitag wie immer veröffentlichen, dann wissen wir noch nicht so viel wie vermutlich ein paar Tage später. Darum schon mal der Hinweis, also rn.de/Kastrop, bitte gerne beobachten. Ich glaube, da werden wir Montag oder Dienstag dann weiteres dazu wissen.
Da sind wir auf jeden Fall am Ball. Jetzt hast du schon angesprochen, dass es ganz viele offene Fragen gibt.
Genau.
Was haben wir denn die Staatsanwaltschaft als angefragt? Also was wollen die Leute wissen
quasi? Ja, wie geht es der jungen Frau, der Jugendlichen? Gerade wäre so eine Frage, da würde man sagen, okay, aber sie ist ja die mutmaßliche Täterin. Interessiert euch das wirklich? Ja, ich finde schon, weil eigentlich will ich auch wissen, wie sieht sie aus? Ist sie psychisch belastet, angeschlagen, wovon ich mal ausgehe? Ist sie gesundheitlich sonst in Ordnung? Die Mutter von dem Opfer, Onur, die hat sich jetzt nochmal geäußert über den Rechtsanwalt Burkhard Beneken, der sie vertritt, hat bei ihm auf dem Instagram-Kanal gesagt, dass sie auch vermutet hätte, dass sich möglicherweise das Mädchen umoperieren hat lassen, weil sie ja offenbar plante, unterzutauchen und sich diesem Strafprozess, der ja eigentlich folgen müsste, um aufzuklären, was wirklich passiert ist an diesem Nachmittag im Januar, wollte sich dem offenbar entziehen und ist darum ja untergetaucht und irgendwie nach Osteuropa. Das war eigentlich auch schon relativ früh klar, dass das wohl so gekommen sei, weil die Familie osteuropäische Wurzeln hat und man dann wohl mit Hilfe der Familie möglicherweise versucht hat, sie irgendwo unterzubringen, wo sie die deutschen Strafverfolgungsbehörden eben nicht erwischen können.
Das war ja auch eine Frage, die wir an die Staatsanwaltschaft gerichtet haben, und zwar hatte sie Hilfe von wem? Und macht man sich damit möglicherweise mitschuldig? Das
genau.
Ist, glaube ich, auch ein Punkt, der einige beschäftigt, weil es schwer vorzustellen ist, dass ein Mädchen mit 17 Jahren ohne Hilfe 147 Tage irgendwie unterwegs sein kann.
1200 Kilometer entfernt. Ich habe mal auf Maps geguckt. Also ich kenne mich jetzt in Litauen nicht aus. Ich war noch nie da. Aber wenn man diese Stadt mal eingibt bei Google, dann erhält man eigentlich direkt schöne Bilder von einem Ostseestrand und Infos von 160.000 Einwohnern, drittgrößte Stadt. Da soll sie aufgegriffen worden sein. Ich wollte auch wissen, ob sie vorher wahrscheinlich, da gehe ich mal von aus, beschattet worden ist möglicherweise, weil man ja auch erstmal genau definieren muss, ist das eigentlich die gesuchte Person oder nicht. Aber all das konnte mir jetzt der Vertreter in der Staatsanwaltschaft konnte oder wollte mir nicht sagen.
Oder durfte. Das ist ja auch manchmal so ein Ding.
Ja, genau. Eigentlich haben ja die Behörden ebenso wie Unternehmen und Vereine und so eigentlich Ansprechpartner, die sich explizit um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Aber natürlich ist das schon sehr relevante und eine Geschichte von großer Tragweite, und dazu muss dann ja eigentlich eine Behörde wie eine ermittelnde Staatsanwaltschaft auch aktuell Auskunft geben, selbst wenn der eigentliche Sprecher gerade mal verhindert ist. Und ich mache da den Ermittlungsbehörden gar keinen großen Vorwurf. Ich will es einfach nur erklären, warum wir jetzt eben einfach zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so viel wissen, wie wir wissen wollen.
Burkhard Beneken, der Anwalt der Nebenklage, also von Onurs Familie, ist das der Vertreter, der hat ja hier in unserem Podcast gesagt, dass er bzw. Onurs Familie einen Hinweis bekommen habe, der möglicherweise zur Festnahme in Litauen beigetragen haben könnte. Wir spielen einfach den O-Ton einmal ein.
Genau, ich habe der Person, mit der ich lange telefoniert habe, Verschwiegenheit zugesichert bezüglich der Personalien und der Identifizierbarkeit. Und daran möchte ich mich natürlich halten. Ich kann aber sagen, dass es schon aus dem Umfeld der Familie stammt, nicht direkt der Familie, und dass da halt eben in der Familie auch natürlich einiges erzählt worden sein soll. Und das wurde dann über diese Person an uns weitergereicht. Und es wurde auch ein ganz konkreter Aufenthaltsort in Litauen genannt, wo Angela sich befinden soll. Und es wäre natürlich schön, wenn das dann jetzt der entscheidende Hinweis gewesen wäre.
Zurück im Studio. Tobi, hat denn dieser erwähnte Hinweis von Burkhard Beneken da wirklich zur Festnahme geführt?
Die Antwort des Staatsanwalts Giesenregen ist in diesem Fall einsilbig: Nein.
Das ist eine ziemlich kurze Antwort. Ja. Weiß man da noch irgendwas drüber, inwieweit dieser Hinweis möglicherweise verfolgt wurde oder so?
Also da gehe ich mal ganz stark von aus. Es ist ja so, dass im April ein Aufruf ergangen ist aus der Kanzlei Beneken, die du erwähnt hast, wo 20.000 Euro Belohnung ausgelobt wurde. Das heißt also, da versucht man, ist jetzt kein Kopfgeld, aber so eine Art Geld auszuloben, damit möglicherweise Leute sich auch melden, die vielleicht auf das Geld eben scharf sind, aber eigentlich ein bisschen auch Gewissensbisse haben, ihre Informationen preiszugeben. Ganz gezielt ging es da, hat Herr Beneken ja auch gesagt, um Leute aus der erweiterten Familie. Klar ist ja in ganz einfach, so in WhatsApp-Gruppen, Familienchats und so weiter, wird natürlich schon mal gerne auch eine Nachricht rumgereicht oder man spricht so zwischen Tür und Angel oder an der Kaffeetafel. Ich weiß nicht, ob das existiert gerade in dem Leben der Familie, aber da sind Informationen offenbar da. Aber gut, wenn das nicht die entscheidenden Informationen gewesen sind, laut Staatsanwaltschaft ist das ja so, da müssen wir darüber eigentlich auch nicht reden. Und dann kann Onus Familie letztlich auch die 20.000 Euro behalten, auch wenn Herr Beneken sagt, die hätten es, würden es gerne ausgeben, damit sie endlich Klarheit bekommen, was an diesem Januartag da passiert ist.
Beneken kann man sich in der erwähnten Podcast-Folge auf jeden Fall nochmal anhören. Was sagt denn die Verteidigungsseite? Da gibt es ja auch einen Anwalt aus Castrop-Rauxel, der die Verteidigung, also die Angeklagte, vertritt.
Der ist in Castrop-Rauxel auch bekannt. Burkhard Kapteinert ist das. Der vertritt tatsächlich die Familie von Angela und sagt mir gegenüber, dass er seit Freitag, also seitdem sie festgenommen wurde, keinen Kontakt zu ihr aufnehmen konnte. Er habe es mehrfach versucht. Auch er spricht da natürlich mit der Staatsanwaltschaft als erste Ansprechpartnerstelle und mit der Familie. Aber da ist im Moment offenbar Funkstille. Und das nehmen wir ja jetzt hier am Donnerstag auf. Ich weiß nicht, ich habe gestern zuletzt mit Herrn Kapteinert gesprochen. Ich nehme an, dass das auch jetzt der aktuelle Stand ist. Und man hatte also keinen Kontakt.
Wie wird er denn jetzt weiter vorgehen?
Ja, ich gehe davon aus, dass sobald der ermittelnde Staatsanwalt wieder da ist, da die Informationsbasis besser ist und auch möglicherweise Informationen fließen, sodass also Burkhard Kapteinert dann mit seiner Mandantin dann irgendwann auch wird sprechen können. Es wird jetzt in der Folge dazu kommen, dass sie überstellt wird von den litauischen Behörden nach Deutschland. Das heißt, man wird sie hierher bringen, wahrscheinlich mit dem Flugzeug, aber dann natürlich überwacht und bewacht, weil sie ist ja schon einmal untergetaucht oder geflüchtet letztlich und es könnte natürlich sein, dass sie das dann nochmal versucht. Insofern wird man da schon sehr genau hinschauen. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass man diese Situation jetzt auch so ein bisschen so lässt. Weiß ich nicht, ist nicht belegbar, aber dass man da jetzt auch ihr jetzt kein warmes Nest bereiten möchte, weil die Staatsanwaltschaft ja auch ein bisschen in der Kritik stand, beziehungsweise die Ermittlungsbehörden, auch die Kriminalpolizei, weil man hatte Angela ja schon mal festgenommen, beziehungsweise in Gewahrsam, hat sie dann vernommen dort und hatte aber zu dem Zeitpunkt, das war kurz nach der Tat, am Tag danach, nicht die entscheidenden Hinweise, dass es sich dabei um einen Mord handeln könnte. Damals ging man ja noch davon aus und Henner Kruse, der Staatsanwalt, hat uns gegenüber gesagt, musste man davon ausgehen, dass sie in Notwehr gehandelt haben könnte, weil das war ihre Version, die sie gegenüber der den Vernehmungsbehörden damals geäußert hatte. Also sie sei irgendwie sexuell angegangen worden und hätte dann irgendeinen Gegenstand gefunden und zugestochen, um sich gegen Onur damals zur Wehr zu setzen. Aber diese Version ist noch nicht widerlegt, will ich sagen, aber ist inzwischen nicht mehr so plausibel, weil sie sich schon über ihr Smartphone, das dann später auch komplett auf den Kopf gestellt wurde von den Ermittlern, schon darüber informiert haben soll, in Chats auch schon geäußert haben soll und Google-Suchanfragen hatte und so, wie man einen Mann mit einem Messerstich umbringen kann.
Jetzt liegen diese ganzen Hinweise vor, aber wie ich es verstehe, wird die Verteidigung trotzdem auf Freispruch setzen oder das beantragen. Gibt es da eine Chance, dass die davonkommt unbestraft?
Also erstmal sagt Burkhard Beneken, der Rechtsanwalt der Nebenklage, dass er eigentlich sehr stark davon ausgeht, dass wegen Mordes Anklage erhoben wird. Also das ist jetzt ja eigentlich erst der normale Gang mit der Überstellung. Danach wird es zu einer Anklageerhebung kommen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft formuliert dann ihre Vorwürfe, geht damit zum Gericht. Das wird die Jugendstrafkammer des Landgerichts Dortmund sein, die da zuständig ist. Und Beneken geht fest davon aus, wegen Mordes. So, und das ist ja ein Kapitalverbrechen höchster Sorte. Also was Schlimmeres kann man nach deutschem Strafgesetzbuch eigentlich kaum machen. Und insofern wäre dann Mord der Verdachtspunkt und dann würde man in dieser Weise dann eben das Gerichtsverfahren durchführen. Freispruch finde ich schon heftig. Also Freispruch würde ja bedeuten, gefühlt sie hätte gar nichts gemacht oder das wäre irgendwie, weiß ich nicht, bei einem Unfall passiert oder so. Also dass sie Onur getötet hat mit einem Stich in den Hals ist aus meiner Sicht relativ unzweifelhaft. Ich bin jetzt kein Jurist, aber ich habe ja viel recherchiert in dieser Sache und im Vorgehen nach, sie hat ja auch eingeräumt, dass sie zugestochen hat. Insofern, wenn es dann noch Hinweise darauf gibt, dass sie sich vorher schon schlauer gemacht hat, wie man das am besten anstellt, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass da ein Freispruch überhaupt in Rede steht. Aber das ist natürlich am Ende Sache des Verteidigers. Ein Rechtsanwalt versucht natürlich alles für seinen Mandant oder seine Mandantin rauszuholen. Das ist ja im Prinzip ein juristisches Spielchen, ein kleiner Wettbewerb. So irre das auch klingt bei so schweren Verbrechen, die da in Rede stehen. Und insofern würde ich sagen, auf Mord im Jugendstrafrecht steht die Höchststrafe, eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren. Und das Jugendstrafrecht ist hier anzuwenden, weil die Tatverdächtige 17 Jahre alt war zum Tatzeitpunkt und es auch immer noch ist. Und vielleicht gibt es Möglichkeiten, da eine Abschwächung zu erzielen für die Verteidiger. Allerdings muss man jetzt auch bedenken, dass sie ja untergetaucht ist. Das heißt also, sich auch nicht aufklärungswillig gezeigt hat, was ja bei solchen Verfahren dann, man zeigt Reue oder man hilft bei der Aufklärung als Täter oder mutmaßlicher Täter. Das hilft ja dann immer auch, die Strafe ein bisschen abzumildern. Das ist hier nicht geschehen, im Gegenteil. Insofern ist da die Staatsanwaltschaft mit ihrer Argumentation, die sie dann wahrscheinlich vor Gericht führen wird, aus meiner Sicht mit den stärkeren Argumenten für ihre Forderung unterwegs. Aber der Henrichenburger Burkhard-Kapteinert hat schon so manches Verfahren geführt. Insofern wird er sich zusammen mit der Mandantin vielleicht da auch was überlegen, was die Sache für sie am Ende besser ausgehen lässt.
Was sind jetzt die nächsten Schritte und gibt es da einen Zeitrahmen, wann es weitergeht?
Auch das war Teil unserer Frage. Auch da haben wir keine Antwort. Es hieß nur so aus diversen anderen Kanälen, wir recherchieren ja in verschiedene Richtungen, dass das wohl ein paar Wochen oder Monate gefühlt dauern kann, bis so eine Überstellung stattfindet. Dann eine Anklageerhebung, das könnte vielleicht relativ schnell gehen, weil ja im Prinzip die Ermittlungen Wochen und Monate lang geführt werden konnten. Das heißt also, für die Staatsanwaltschaft müsste relativ gut alles vorliegen. Da glaube ich jetzt nicht, dass da noch besonders viel folgt. Gut, vielleicht wird man sie dann hier in Deutschland auch nochmal vernehmen. Nehme ich jetzt mal an, weiß ich aber nicht, weil sie vielleicht ja jetzt auch nochmal was anderes sagen würde zur Sache und nicht mehr von dieser Notwehrversion. Vielleicht aber doch. Es gab ja auch ein Schreiben, das sie damals aufgesetzt hat. Ich glaube 7 Seiten, um zu schildern, was da passiert ist und so. Ob das nochmal auf die Agenda kommt oder ob sie jetzt eine andere Version nochmal liefert, all das ist offen, ist unklar. Und das muss dann einfach die Zeit zeigen. Aber ich glaube jetzt so ein bisschen, diese Situation, in der sie sich jetzt befindet, ist halt sehr vermutlich ungemütlich. Sie wird irgendwo in Haft sein. Sie wird vielleicht auch Sprachprobleme haben mit den Leuten, mit denen sie da im Alltag jetzt zu tun hat, hat keinen Kontakt zur Außenwelt, zu ihrer Familie wahrscheinlich auch nicht. Also es ist jetzt gerade keine schöne Situation. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man diese Hängepartie jetzt auch von Seiten der Strafverfolgungsbehörden gar nicht so schlecht findet.
Ihr Verteidiger hatte ihr ja geraten, sich zu stellen, sozusagen, als sie verschwunden war, damit ein Rechtsverfahren erfolgen kann und seinen geregelten Gang nimmt. Und genau das wird jetzt passieren. Wann es dann soweit ist, das bekommt ihr dann bei uns mit. Und ich bedanke mich bei Tobias Weckenbrock für die ganzen Informationen.
Tewe, danke dir.
Nachdem wir dieses Segment hier aufgezeichnet haben, hatte Tobi am Donnerstagnachmittag nochmal die Möglichkeit, mit Burkhard Kapteiner zu sprechen. Ich lese jetzt einfach mal die Notizen vor, die Tobi mir geschrieben hat. Kapteiner sagt: Ich hatte die Möglichkeit, mit Angela zu sprechen. Wir waren in einer Videokonferenz. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Sie ist in einem Jugendgefängnis untergebracht und wird psychologisch betreut und stimmt einer zügigen Auslieferung zu. In Litauen wurde ihr gesagt, dass das bis zu 2 Monate dauern kann. Ich bemühe mich, das zu beschleunigen. Wenn ich Akteneinsicht hatte, kann ich mehr sagen. Nachdem eine Festnahme erfolgt ist, bestehen ja keine Hinderungsgründe mehr, die Akte freizugeben. Die Staatsanwaltschaft wollte vermutlich die Fahndungsmaßnahmen durch die Offenlage nicht gefährden. Das dürfte nun aber ja hinfällig sein. Am Montag werde ich mich mit Staatsanwalt Henna Kruse in Verbindung setzen. Während sich in Amerika die besten Nationalmannschaften der Welt in einem Turnier begegnen, ist in Castrop-Rauxel die Saison vorbei und ich bin für einen kleinen Saisonrückblick mit Lars Biermann verabredet, der jetzt bei mir im Studio steht. Hallo Lars.
Ja, die Verabredung habe ich wahrgenommen.
Lars, du hast mit deinen Kollegen aus der Sportredaktion eine Umfrage gemacht zur vergangenen Saison und da habt ihr euch mal angeguckt, wer dieses Jahr besonders gut performt hat, und zwar habt ihr euch das so auf Spielerebene angeguckt und die Leute durften auch abstimmen. Was habt ihr da alles rausgefunden?
Ja genau, wir haben uns wie eigentlich immer, auch manchmal sogar zur Winterpause, 5 Spieler rausgesucht, die unserer Meinung nach oder unserer bescheidenen Expertise nach wahrscheinlich am besten performt haben oder besonders wichtig für ihre Teams waren. Genau, haben dann eine Umfrage gemacht, wer denn Castrop-Rauxels Amateurfußballer der Saison geworden ist.
Welche Kriterien habt ihr da so gehabt dafür, dass ihr die nominiert?
Ja, also ich würde sagen, feste Kriterien haben wir da jetzt so gar nicht irgendwie runtergeschrieben, dass wir sagen, der braucht so und so viele Tore. Ich meine, wenn du jetzt in der Westfalenliga 20 Tore schießt, ist das wahrscheinlich nochmal was anderes, als wenn du in der Kreisliga B 40 Tore schießt. Es ist einfach so ein Gesamtbild, also auch unsere Eindrücke. Wir sind ja jeden Sonntag am Sportplatz und schauen uns die Spiele an und da kriegt man dann schon ein Gefühl dafür, wer besonders wichtig für sein Team ist und ja, die Zahlen im Rahmen der Möglichkeiten, wie wir sie haben. Wir haben jetzt natürlich nicht irgendwelche krassen Statistiken, wo wir sagen können, der hat aber die besten Packing-Werte oder der hat so und so viele Spieler überspielt. Das haben wir nicht, aber wir können natürlich so ein bisschen blank auf Tore, Gegentore und dann natürlich so ein bisschen auch unser eigenes Gefühl oder unsere eigene Fußballexpertise uns berufen.
Einige herausragende Figuren habt ihr euch da rausgesucht aus der abgelaufenen Saison. Lars, wen habt ihr da rausgesucht?
Ja, dann hatten wir zum einen Yassin Bouchantir vom FC Castrop-Rauxel. Soll ich erstmal alle aufzählen, dann sprechen wir so insgesamt? Okay. Dann hatten wir Manfred Spruch vom FC Frohlinde, Patrick Potwisocki vom FC Castrop-Rauxel 2, also aus der zweiten Mannschaft, Tobias Ebgenhaus von der SG Castrop und Cedric Niemeyer vom TuS Hendrichenburg.
Die waren jetzt alle in einem Voting sozusagen.
Genau, das waren die 5 Spieler, die wir quasi zur Abstimmung gestellt haben zum Amateurfußballer der Saison. Dann gab es, ich glaube, 48 Stunden Zeit für die Leserinnen und Leser zu Hause abzustimmen und natürlich ein bisschen Werbung wahrscheinlich zu machen. Das ist so ein kleiner Trend, den man tatsächlich sehen kann. Wenn wir jetzt einen großen Club haben, einen traditionsreichen Club zum Beispiel, wie der FC Frohlinde es ist oder auch der TuS Hendrichenburg, diese Spieler, ja, schneiden bei diesen Umfragen eigentlich immer ganz gut ab. Natürlich, weil dann vielleicht auch, kann ich mir zumindest vorstellen, im Verein gesagt wird, hör mal, ey, da ist einer von uns nominiert, stimme ab. Aber man sieht ja beim Amateurfußballer der Saison, wer dann am Ende gewonnen hat, nämlich war es dann Patrick Potwisocki vom FC Castrop-Rauxel 2.
Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. dass das aber nicht das entscheidende Kriterium ist, weil es waren halt auch, wie gesagt, Spieler von Frohlinde und Henrichenburg nominiert. Mhm. Aber am Ende setzt sich ein routinierter Angreifer einer zweiten Mannschaft durch.
Also, kannst du da was zur Stimmenverteilung sagen? Wie viel hat der abgeräumt, so im Vergleich zu den anderen?
Das kann ich dir natürlich sehr gerne sagen, Thebe. Der hat gewonnen mit 163 Stimmen am Ende. Mhm. Da ist er relativ knapp vor Manfred Spruch gelandet. Der hatte 137, also vom FC Frohlinde. Und die wenigsten Stimmen, aber ich sage ja immer, dabei sein ist alles, hatte Tobi Eppkenhaus von der SG Kassrop. 17 Leute haben für ihn abgestimmt. Insgesamt abgestimmt haben, das kann ich dir auch noch sagen, wenn mich das jetzt hier nicht alleine lässt, 430 Leute.
Oh, okay.
Also da hat er sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Am Ende ist es natürlich eine Auswahl, die auch ich mitgetroffen habe, und da hätte ich gesagt, alle hätten es verdient. Und wir sprechen hier natürlich ja dann, wie gesagt, von den wahrscheinlich besten Spielern der Saison für ihr jeweiliges Team. Ich bin mir sicher, dass es da draußen auch noch Leute geben wird, die sagen, der spinnt doch, der Biermann, der hat da wieder wen vergessen. Ich lasse mich da gerne auf Diskussionen ein.
Ja, schreibt uns einfach mal gerne, wer noch in die Top 5 gehört hätte,
ja,
oder sogar Top 1.
Ja, ich möchte das gar nicht ausschließen, dass es da noch weitere Spieler gab. Am Ende musste ich mich natürlich irgendwie auf 5 beschränken, oder die Kollegen und ich. Und wir haben natürlich auch geschaut, dass wir nicht nur Stürmer nominieren. Das ist ja bei solchen auch 11 der Saison und was weiß ich, was es da immer für Spielereien gibt, auch gerade im Profibereich, ist das ja durchaus immer so ein Punkt, dass man sagt, ja, da werden aber immer nur die Offensivspieler irgendwie berücksichtigt, weil die natürlich mit ihren Toren am meisten glänzen. Mhm. Wir haben jetzt dann, glaube ich, mit Tobi Eppkenhaus noch einen Verteidiger dabei gehabt, wir hatten mit Cedric Niemeyer einen Torwart dabei, der beim TuS Henrichenburg gespielt hat und da mit Abstand die beste Defensive der Liga hatte, und die ist ja, würde ich sagen, mit angeführt vom Torwart, meist so eine Defensive. Also wir haben da schon ein bisschen auf Ausgewogenheit geachtet. Am Ende hat ein Stürmer gewonnen mit Patrick Podwisocki, der hat über 40 Tore in der Kreisliga B geschossen.
Genau, erzähl mal, was das für ein Spieler ist überhaupt.
Ja, tatsächlich müsste man da so ein bisschen meine routinierteren Kollegen fragen, weil Patrick Podwisocki ja so, wie gesagt, so ein Routinier ist. Ich will ihn jetzt nicht ganz drauf festhalten, wie alt ist. Ich meine, 42 ist er. Also spielt immer noch Fußball. Einer mit Marc Olszewski unter anderem, dann wahrscheinlich einer der ältesten aktiven Spieler, die wir haben. Ja, und hat über 40 Buden gemacht für den FC Kassel-Rorxel 2. Kam so ein bisschen zurück, war die letzten Jahre gar nicht so eine Figur. Hat er gar nicht stattgefunden. Der hat nicht gespielt bei uns in Kastrop. Jetzt ist er wieder da und zerschießt mal eben die Kreisliga B1, schießt den FC Kassel-Brauxel auf den zweiten Tabellenplatz, der ja am Ende, auch wenn er toll klingt, nichts bringt. Also sie werden nicht aufsteigen oder so. Aber ich würde sagen, eine beeindruckende Leistung. Also da über 40 Buden zu machen. Manfred Spruch, der knapp hinter ihm gelandet ist, hat auch über 40 Tore geschossen, allerdings in der Kreisliga A. Wie gesagt, hätte es wahrscheinlich auch verdient gehabt zu gewinnen, so wie alle anderen auch. Am Ende ist die Entscheidung bei Podwisocki gelandet, weil der, wenn er tatsächlich, er ist 42, dann ist er genau doppelt so alt wie Manfred Spruch. Der ist nämlich 21.
Ah, sehr gut.
Also,
was für ein Stürmertyp ist der so?
Ja, einer, der weiß, wo das Tor steht, ja, hätte ich gesagt.
Aber es gibt ja so 2-Meter-Männer wie Woltemade, und es gibt so kleine kräftige wie Undaff, sag ich mal. Ne?
Ja, ich wird da jetzt gar nicht so in diesen Extremen, also wahrscheinlich pendelt er irgendwo dazwischen. Er ist mir jetzt nicht dadurch aufgefallen, dass er irgendwie über der Konkurrenz turmt, wie ein Nick Woltemade mit, wie groß ist der, 1,98 oder so. Und dass er da alles wegköppt. Ich glaube, dass er auch technisch sicherlich auch ein sehr, sehr guter Spieler ist, der da nochmal von seiner Erfahrung dann profitieren kann. Ich kann mir vorstellen, ohne jetzt fairerweise die meisten Spiele von ihm gesehen zu haben, dass er wahrscheinlich nicht mehr der Schnellste ist mit 42.
Könnte sein.
Es wäre beeindruckend, wenn das so wäre. Dann nehme ich das natürlich mit einer großen Entschuldigung zurück. Aber ich denke mal, technisch wird er da durchaus brilliert haben.
Dann habt ihr aber auch noch ein paar andere Statistiken bzw. Umfragewerte zusammengefasst. Es gab noch andere Kategorien. Gib uns doch mal einen Einblick, was habt ihr noch abgefragt, was ist rausgekommen?
Ja, abgefragt haben wir nochmal das Talent der Saison. Da ging es den beeindruckendsten jungen Spieler, den wir in dieser Saison hatten. Wir haben da jetzt fairerweise gar nicht irgendwie so eine Altersgrenze oder so gesetzt. Haben jetzt gesagt, ab dann und dann ist man auch ein Talent. Ich glaube, dass man uns diese ja Freiheit bisschen auch gönnen muss da. Also wir haben jetzt keinen Spieler genommen, der irgendwie 25 ist oder so. Alle sind Anfang 20 oder sogar unter 20 gewesen. Also sie spielen ihre ersten Jahre im Seniorenfußball. Ja, und da fand ich sehr spannend. Da gucke ich immer sehr gerne drauf. Ich habe die immer gerne im Blick. Vielleicht, weil vom Alter her sie mir noch irgendwie am nächsten sind. Ich würde mich jetzt, wenn ich noch spielen würde, nicht mehr als Talent sehen mit 24. Aber ja, ich habe, glaube ich, immer einen ganz guten Draht zu den jüngeren Spielern, weil wir ähnlich alt sind. Und ja, das ist dann immer sehr spannend zu sehen. Soll ich einfach auch nochmal vorlesen?
Wen habt ihr nominiert?
Ja, da hatten wir eine Doppelnominierung von Wacker Oberkastrop. Da haben wir uns für zwei Spieler entschieden am Ende. Es waren Lenz Demski und Kamil Nugajew. Dann hatten wir noch Josh Zurkova vom FC Frohlinde, Jan Sinning vom VfR Rauxel und Noah Espenhain vom VfB Habinghorst.
War das wieder so eine Verteilung quer über die Position oder seid ihr da offensivlastig geworden?
Ja, da ist es fairerweise, wenn du das jetzt schon sagst, etwas offensivlastig geworden.
Wie beim Ballon d'Or. Da gewinnt auch immer ein Stürmer oder so ein Wirbler vorne.
Ja. Was macht Luka Modric? Er gewinnt auch. Also,
hat er einen?
Er hat einen.
Ja, stark.
Ja. Nein, ist richtig. Fairerweise ist natürlich der Pool, aus dem wir da wählen können, ein bisschen ja dezimierter, weil wir, wie gesagt, eher uns auf jüngere Spieler da fokussieren. Man hätte sicherlich Manfred Spruch auch als Talent der Saison nominieren können mit 21 Jahren. Ich fand den jetzt aber so gut, dass er sogar dann als Spieler der Saison dabei war. Wir haben mit Kamil Nugajew wenigstens einen Verteidiger dabei. Er ist Außenverteidiger bei Wacker Oberkastrop, beziehungsweise muss man sagen, war Außenverteidiger beim SV Wacker Oberkastrop, weil, und das bestätigt, glaube ich, seine Nominierung, ja, hat es durch seine Leistung geschafft, in die Oberliga Westfalen zu springen, also nochmal ein Regal höher als die Westfalenliga, wo er bisher gespielt hat. Wurde von der Spielvereinigung Erkenschwick verpflichtet. Also Schade. Herzlichen Glückwunsch. Ich fand das sehr beeindruckend, wie er gespielt hat. Das ja, ist einfach überragend gewesen. Also eine gewisse Körperlichkeit hat er mitgebracht, obwohl er 19 Jahre alt ist. Hat sich da überall reingeworfen, war technisch richtig gut. Also da kann man nichts sagen. Ähnlich war es auch bei Lenz Demski, den wir vom Wacker Oberkastrop nominiert haben. Beide kamen vor der Saison vom VfB Waltrop. Da gibt es ja so eine Kooperation zwischen den beiden Waltrop.
Wollte ich gerade sagen, haben die auch in Kastrop gelernt oder sind die quasi zugezogen?
Nee, die sind quasi zugezogen, beziehungsweise Lenz Demski nicht, als Kastrop Rauxler, hat aber in Waltrop dann entsprechend gelernt. Waltrop natürlich eine der, wenn nicht sogar die renommierteste Jugendabteilung hier im Umkreis. Natürlich TSC Eintracht, Hamburger SV, möchte ich alle nicht außen vor lassen, jetzt mal die Profiklubs ausgeklammert, aber VfL Waltrop da richtig gut dabei und da hat Wacker zwei richtige Glücksgriffe gelandet. Efe Can Akin gibt es auch noch, den hätte man wahrscheinlich auch noch nominieren können, der gehört auch noch in diese Riege. Wir wollten es dann aber nicht übertreiben mit den Wacker-Nominierungen. Ja, Lenz Demski hat sich mal selber als Spielertyp Thomas Müller bezeichnet, beziehungsweise wird er, glaube ich, eher von seinen Teammates so genannt. Sieht immer manchmal ein bisschen witzig aus, was er macht, aber es ist überragend. Es hat die zweitmeisten Tore hinter Elvis Schaller geschossen für Wacker in seiner dann jetzt zweiten Seniorensaison, aber in der ersten auf diesem Niveau. Also richtig gut. Ja, und ist ja Quatsch, Kamil Nugajew ist gar nicht der einzige Verteidiger, nämlich der Sieger der Umfrage ist ein Verteidiger.
Wollte ich gerade drauf kommen. Ja. Er hat gewonnen.
Am Ende hat Josh Zurkova gewonnen vom FC Frohlinde. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
Ja, Glückwunsch.
Und zwar, ja, dann doch schon mit deutlichem Abstand. Also er hat über 100 Stimmen mehr als der Zweitplatzierte. Das ist schon, man sieht das jetzt nicht, aber ich kann ja die Balken mal zeigen. Das sieht schon deutlich aus, mit welchem Abstand er gewonnen hat. Er ist auch Verteidiger. Also,
warum ausgerechnet er so weit vorne?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also,
war er so stark oder hat er so viele Fans?
Anscheinend hat er viele Fans. Also das ist ja, wie gesagt, so ein Phänomen, wie es gerade schon mal früher der Saison angesprochen, FC Frohlinde natürlich ein Verein, der viele Anhänger hat oder eine große Tradition und halt auch gerade, ja, Frohlinde als Dorfclub, wie sie sich so ein bisschen selber sehen, da im Frohlinder Dorf hält man sicher zusammen. Mein Manfred Spruch hat am Ende auch über 100 Stimmen, also da hat man schon eine starke Community, aber er macht's halt auch sehr gut. Also ist da voll festgesetzt gewesen beim FC Frohlinde. Bei ihm fand ich beeindruckend, dass er auch mit seinen jungen Jahren schon körperlich sich so robust gegen seine Mitspieler gegen seine Gegenspieler durchsetzen kann, aber gleichzeitig nicht einfach nur so ein Brecher ist, sondern auch mal einen feinen Fuß, auch mal die feine Klinge auspacken kann. Das war schon gut und er war sicherlich einer der auffälligsten bei Frohlinde, wenn man jetzt mal abgesehen der Angreifer rund um Manfred Spruch, wie wir ihn jetzt schon mehrmals genannt haben. Und natürlich vielleicht, um noch die anderen beiden zu vervollständigen, Jan Sinning, durchaus beim VfR Rauxel gewirbelt. Ich glaube, 18 Treffer am Ende gemacht, wurde am Ende von einer Verletzung ausgebremst. Rauxel jetzt vielleicht nicht die auffälligste Saison gespielt, irgendwo im oberen Tabellenmittelfeld gelandet. Vielleicht deswegen dann nicht ganz so abgeschnitten, aber auch wie bei den Spielern der Saison, alle hätten es meiner Meinung nach verdient gehabt. Und Noah Espenhain war so ein bisschen der Dennis Undaff des VfB Habinghorst. Jetzt nicht gerade irgendwie von seiner Spielweise her oder so. Er ist jetzt nicht der kleine bullige Stürmer, aber er saß oft auf der Bank, wo wir, glaube ich, ein oder zwei Texte gemacht haben mit ihm, wo wir gesagt haben, Noah, du spielst quasi, also kommst immer als Joker rein, aber wenn du reinkommst, hast du schon so viele Spiele entschieden mit deinem Tor. Wann geht's denn mal in die Startelf? Und ähnlich ist es ja gerade ein bisschen bei der deutschen Nationalmannschaft und rund um Dennis Undaff. Und da fand ich spannend, dass Patrick Stich, sein Trainer, damals, glaube ich, so eine ähnliche Erklärung hatte wie Julian Nagelsmann jetzt, der sagt, ja, funktioniert doch. Also, und so habe ich das damals, glaube ich, auch so ein bisschen gesehen. Mein Kollege Janis Zimmer hat manchmal so ein bisschen gesagt, ja, es kann doch nicht sein, dass er schon wieder auf der Bank sitzt.
Ja, wäre natürlich interessant zu sehen, ob es auch funktioniert, wenn er von vornherein spielt.
Ja, das ist halt alles so ein bisschen hätte, wenn und aber. Aber mein Kollege sagte halt immer, kann doch nicht sein, der sitzt schon wieder auf der Bank. Ich sage, ja, aber gleich kommt, dann wechselt Stichi ihn halt nach 70 Minuten ein und dann trifft er wieder. Und so war es dann auch. Also, ja, auch sicher eine verdiente Nominierung. Und wie gesagt, alle hätten es wahrscheinlich verdient am Ende zu gewinnen.
Und dann gab es noch eine Kategorie, die Gewinner und die Verlierer der Saison. Da habt ihr selber ein paar rausgeschrieben, die euch da besonders aufgefallen sind. Gib uns doch mal so einen kleinen Überblick. Also ich glaube, ihr habt 10 aufgeschrieben. Das wäre jetzt ein bisschen viel hier für einen Podcast, aber vielleicht ein paar, die dir besonders im Kopf geblieben sind.
Ja, genau. Wir hatten also 5 Gewinner, 5 Verlierer. Da wurde quasi also nicht von der Community abgestimmt. Da haben wir als Redaktion so ein bisschen uns umgeschaut und am Ende den entscheidenden Hammer geschwungen und gesagt, so, das ist jetzt so. Erstmal fairerweise muss man sagen, Verlierer klingt immer so ein bisschen hart. Das sind einfach Mannschaften oder Ligen oder Spieler am Ende, die vielleicht unter den Erwartungen einfach geblieben sind. Das ist ja im Sport völlig normal, kann passieren. Bei den Verlierern, um da vielleicht mal zu starten, hatten wir natürlich die Kreisliga A als ganze Liga im Kreis Herne, also das war wirklich eines Kreisliga-Oberhauses nicht würdig, was da passiert ist. Wir hatten am Ende eine Mannschaft mit Fetinaspor Herne 2, die hat 0 Punkte geholt. Die hatte ein Torverhältnis von minus 190 irgendwas und steigt nicht ab. Also die haben die Klasse gehalten mit 0 Punkten. Das ist so, wow, okay.
Warum ist das so?
Ja, weil Mannschaften einfach schon zurückgezogen haben und die dann quasi als Absteiger feststehen. Also da hatten wir Susmecklinde, wir hatten Spielclub Rölinghausen und so weiter. Also da gab es halt einfach Teams, die abgemeldet haben im Laufe der Saison, beziehungsweise Susmecklinde super früh schon in der Saison, wo man sich schon vor Saisonstart eigentlich gefragt hat, ja, das hättet ihr euch eher eingestehen können, dass das nicht klappt. Susmecklinde Hand in Hand damit auch einer der Verlierer gewesen, die wir nominiert hatten. Am Ende dann auch Wacker hatten wir als Verlierer rausgearbeitet. Ist ein bisschen oder klingt erstmal ein bisschen hart, aber am Ende muss man sagen, sie sind im Saisonendspurt so gerade eben dem Abstieg von der Schippe gesprungen. Das hat man sich, auch wenn man nie gesagt hat, wir sind eins der Top-Teams, wir möchten aufsteigen. Das hat nie jemand bei Wacker gesagt, muss man fairerweise sagen. Das haben aber viele der Konkurrenten gesagt, die vor der Saison, wir sprechen dann auch mal mit den Konkurrenten, gerade aus Herne, aus Dortmund und fragen die, wen seht ihr vorne? Und die haben gesagt, ja, Wacker ist schon eine der besten Mannschaften wahrscheinlich. Und ja, am Ende wurde es fast der Abstieg. Man hat zweimal den Trainer gewechselt, einmal ein bisschen unfreiwillig, weil Toni Molina zurückgetreten ist. Am Ende kam mir, glaube ich, nicht drum herum zu sagen, das war ein bisschen unter den Erwartungen, aber ich bin mir bin optimistisch und hatte das ja auch dann in diesem Text dann relativiert und sagte, man hat so eine junge Truppe, wir haben gerade über die Talente gesprochen, da kann sowas passieren. Auf der anderen Seite hatten wir einen Wackeraner als Gewinner nominiert, und zwar Björn Brinkmann, den Interimstrainer am Ende, der mal wieder irgendwie so als, ja, nicht als Feuerwehrmann, aber einspringen musste als Hilfe, ja, und am Ende die Klasse gehalten hat. Also mein Kollege Hermann Klingsig sagte mal, absoluter Erfolgstrainer.
Das ist ja schon sau wichtig für Fußball in Castrop-Rauxel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist super wichtig, dass mal keiner Westfalenliga spielt. Ich persönlich als Reporter gehe da sehr gerne hin, weil ich da sehr guten Fußball sehen kann, sehr guten Amateurfußball. Kann mir vorstellen, dass das Fans ähnlich geht, weil wenn man so ein Kreisligaspiel sieht, auch ein gutes Kreisligaspiel, aber nochmal ein Westfalenligaspiel, das ist ein ganz anderer Schnack. Mhm. Also das ist fast ein anderer Sport. Das geht schon hoch her. Als Gewinner hatten wir dann auch noch, auch wenn sie ganz knapp am Aufstieg gescheitert sind, auch wenn man jetzt in Klammern setzen muss, ich meine, wir nehmen jetzt heute am Dienstag auf, vielleicht bis Donnerstag könnte sich da schon wieder was getan haben, den FC Castrop-Rauxel, die ja dann im Aufstiegsrelegationshalbfinale an Horst Emscher ganz knapp gescheitert sind, im Rennen um die Landesliga, ja, sind aber, oder haben einen krassen Rückstand auf den SV Westrich fast noch aufgeholt. Die waren 15 Punkte hinten und haben eigentlich bis kurz vor Schluss noch um den Aufstieg ein Wörtchen mitzureden gehabt, weil sie irgendwie wieder rankamen. Sind dann jetzt relativ unglücklich gescheitert, an riesen Personalsorgen, mussten sich da voll stemmen, haben Neuverpflichtungen nur für die Relegation geholt, haben Pantaleao wieder ja erweckt quasi, der schon so halb im Fußballruhestand war oder gar keine Zeit hatte zu trainieren. Sind dann knapp gescheitert, sind sie gerade noch in diesem Gerichtsprozess mit dem FLVW, wo es darum geht, vielleicht doch noch aufzusteigen. Aufgrund dieser so Stadtlohn-Thematik können wir gefühlt eine eigene Folge zu machen. Das ist völlig wild, was da abgeht. Das hängt gerade noch so ein bisschen in der Schwebe, aber trotzdem auf jeden Fall, ja, meiner Meinung nach ein verdienter Gewinner der Saison. Das haben sie gut gemacht. Und weil, und so schließt sich dann der Kreis, hatten wir auch Manfred Spruch als Gewinner, der sich mit 42 Toren, mit 21 Jahren für Höheres qualifiziert hat. Das hat er mir schon verraten. Wo es hingeht, weiß ich noch nicht, aber überkreislich wird er wechseln.
Bleiben wir dran. Da sieht man mal wieder, wie viele Geschichten in einer Saison einfach stecken. Und da haben wir ja noch gar nicht alles erwähnt hier in dieser Folge.
Ja.
Vielen Dank für deinen Besuch, Lars. Wenn ihr alles über den Sport in Castrop-Rauxel lesen wollt, dann lasst doch mal ein Abo bei RN Plus da. Das kostet 1 Euro für 6 Monate für Neukunden. Und ich glaube, das ist gut investiertes Geld, wenn man sich für Sport in Castrop-Rauxel, insbesondere für Fußball, interessiert.
Auf jeden Fall.
Danke, Lars. Ciao, ciao. Bevor wir Schluss machen, habe ich noch einen Lesetipp für euch. Diesmal geht es um einen Mann, der wahrscheinlich viele Fußballfans neidisch macht. Johannes Wenzel hat Rainer Grasböck aus Becklem besucht. Der 53-Jährige hat es geschafft, sein Panini-Album zur Fußball-WM komplett zu füllen und das schon vor dem ersten Anpfiff. Das wäre allein schon schön genug eigentlich, aber richtig besonders wird dadurch, was dahinter steckt. Denn bei der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal wurden seine alten Panini-Alben zusammen mit vielen anderen Erinnerungsstücken zerstört. Danach hatte er jahrelang gar keine Lust mehr auf Sammeln und für die WM 2026 hat er sich diesen einen Traum aber doch nochmal erfüllt. Johannes Wenzel erzählt die Geschichte eines leidenschaftlichen Fußballfans, der fast 500 Euro in Sticker investiert hat, gemeinsam mit seiner Familie sortiert, getauscht und gesammelt hat und dabei gemerkt hat, dass es eigentlich gar nicht nur um die Bilder geht, sondern auch um Erinnerungen, Familie und dieses besondere Gefühl, wenn man das letzte fehlende Stickerteil endlich einklebt. Ein wirklich schöner Text mit sehr viel Herz und den findet ihr wie immer auf RN+. Und damit sind wir am Ende von Folge 239 angekommen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt gerne Freunden, Familie oder Kollegen davon. Und natürlich freuen wir uns auch über jede Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ich hoffe, ihr seid auch bei den nächsten Folgen wieder dabei. Wir haben da so ein paar Spezialfolgen wieder im Anstich. Also das könnte spannend werden. Bis dahin, macht's gut und Glück auf.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.